Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The State of Process Automation. Mein Name ist Christoph Bacher und es freut mich, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Mein heutiger Gast war mehrere Jahre bei Deloitte und ist heute CEO von Europa und Indien bei Robojo. Und das heutige Thema Prozessautomatisierung, wie skaliert man richtig? Hallo und herzlich willkommen, Dominik Krüger.
Hallo Christoph, ich freue mich hier zu sein.
Es freut mich extrem, dass du dir ein paar Minuten Zeit genommen hast. Und ich habe jetzt schon mal ganz kurz erklärt, was du genau machst, aber hol uns da nochmal ab. Wie bist du zu der aktuellen Position gekommen und warum genau eben das ganze Thema Prozessautomatisierung?
Ja, gerne. Genau, wie du schon richtig gesagt hast, habe ich vor einigen Jahren meine berufliche Karriere mal bei Deloitte gestartet im Consulting-Bereich. Und mein Fokus war immer so Operational Excellence, also so Effizienzgewinne, Prozesse besser machen. Ich habe das erst in Deutschland gemacht und dann zu Ende meiner Zeit bei Deloitte 2 Jahre lang auch für Deloitte Consulting in Australien. Und australische Banken und Versicherungen waren immer schon relativ, mit einem großen Schwerpunkt, Digitalisierung auch irgendwie voranzutreiben und waren auch manchmal ein bisschen mutiger vielleicht als der ein oder andere Gegenspieler vielleicht in Europa. Und bin dann irgendwie so in diese Prozessthemen plus Digitalisierung geschlittert und dann war auch Automatisierung und vor knapp 7 Jahren dann auch das erste RPA-Projekt nicht weit. Das war damals noch relativ früh, ja, 7 Jahre ist eine lange Zeit. Ich glaube, so lange gibt es ja auch RPA also in der heutigen Form, auch mit, damals war es noch alles Blue Prism noch gar nicht. Und es wurde dann immer weiter von Technologiefächen und bin dann nach den 2 Jahren mit meiner Frau wieder zurück nach Deutschland gekommen und habe mich dann Robojo angeschlossen, einfach weil ich das Thema so spannend fand und Robojo als einer der führenden weltweiten Spezialisten eben für das Thema intelligente Prozessautomatisierung eigentlich ein ganz guter Ort war. Und dort durfte ich dann zunächst mich damit beschäftigen, so ein internes Consulting-Team aufzubauen. Also eigentlich die Leute und Experten, die neben der Entwicklung eigentlich schauen, wie kann man das Thema Automatisierung noch besser im Unternehmen verankern. Das habe ich dann 3,5 Jahre getan und haben das Team sozusagen auf 80 Experten weltweit dann skaliert und darf jetzt seit Februar sozusagen als CEO für Europa und Indien sozusagen die Geschicke leiten. Und da ist es dann aber komplett, sei es sowohl die Entwickler, Entwicklerinnen, Infrastrukturexpertinnen und natürlich auch die Consultants weiterhin, genauso wie auch Managed Services, also einfach dann das gesamte Portfolio, was wir auch abbilden und macht eine Menge Freude.
Sehr, sehr cool, dass du auf jeden Fall dir die Zeit genommen hast. Und lass uns am besten gleich mal reinspringen. Das heißt, das Ziel ist, dass wir so einen ungefähren Leitfaden auch zusammen erstellen. Und am Anfang müssen wir mal natürlich dort ansetzen, wo schon viele Unternehmen leider hängen bleiben. Und das ist das Thema, ich habe einen ersten Piloten umgesetzt. Was kommt dann? Hol uns da mal ab. Ich habe jetzt quasi das Fundament gelegt. Ein erster Pilot ist im Unternehmen umgesetzt worden. Die Ergebnisse sind auch ersichtlich, die Mitarbeiter sind davon überzeugt. Was muss danach konkret passieren und was machen da auch viele Unternehmen aktuell noch immer falsch?
Ja, das ist ein guter Punkt, weil ich glaube, genau den Piloten an Starten oder so ein Proof of Concept eigentlich mal auf die Beine zu stellen, das haben ja die meisten Unternehmen heute vielleicht schon geschafft oder überlegen es zu tun. Was wir dann doch aber merken ist, ich glaube, das typische Proof of Concept wird vielleicht manchmal auch nicht ganz richtig verstanden. Also im Sinne von dessen, dass ich ja eigentlich etwas überprüfen möchte. Und ich glaube, du sagst das schon, warum kommen da Unternehmen immer wieder in die Bredouille? Ich glaube, das ist einfach so ein bisschen das Thema, dass es nicht so das Thema Automatisierung in dem Kontext und Proof of Concept zu sehr abgespeckt angegangen wird, dass sich gar nicht im Vorhinein überlegt wird, was möchte ich eigentlich wirklich überprüfen? Ja, also zum Beispiel, welchen Mehrwert möchte ich mit Automatisierung generieren? Dann lasst uns doch schauen, dass ich in so einem ersten Proof of Concept auch schauen, dass ich einen Use Case nehme, der diesen Mehrwert mir auch zeigt. Ja, sei es jetzt, ich möchte Effizienzen gewinnen, dann nehme ich vielleicht auch einen Use Case, der mir dann auch beim internen Marketing hilft. Ja, und nicht zu sagen, der zahlt dann auch auf diesen Überprüfungspunkt ein. Ein zweiter Punkt, den wir dann häufig sehen, ist, dass vielleicht auch Kernentscheider, die nachher wichtig sind, vielleicht für Folgeprojekte oder zu sagen, wir starten ein eigenes internes Team oder brauchen Projektbudget, dass die vielleicht auch zu weit weg sind von so einem Proof of Concept, noch gar nicht mit einbezogen werden. Hey, was ist für dich wichtig? Oder was möchten wir für andere Abteilungen überprüfen? Was dann auch wieder so ein bisschen nicht hilft, dann sozusagen dann nachher diesen Buy-in, das Commitment zu bekommen für Folgeprojekte, da eben dann einfach diese gesamten Entscheider erst nachher einbezogen werden. Dann merken wir häufig, dass dieser Enthusiasmus, dieser Momentum, dass das so ein bisschen abfällt. Und das ist dann ja schade, weil man hat ja eigentlich meistens viel Herzblut in diesen ersten Proof of Concept gesteckt. Und ich glaube auch als letzter Punkt vielleicht noch zu nennen, ist wirklich das Thema dann auch, wenn das Thema nicht aus der IT kommt, diese auch direkt zu involvieren und zu sagen, was wäre denn spannend, auch aus IT-Perspektive zu prüfen. Ja, da gibt es vielleicht nochmal ganz andere Themen, außer zu sehen, wie jetzt eine Automatisierung abgearbeitet wird, aber es gibt vielleicht dann auch Sicherheitsstandards oder Ähnliches, was vielleicht beleuchtet werden möchte. Und das so zusammengenommen ist zu sagen, ja, was soll eigentlich wirklich erstmal mein erstes Learning-Fundament sein, meinen ersten gelernten Themen, dass das auch gut steht, um dann auch wirklich zu sagen, hey, das hat uns informiert, um dann den nächsten Schritt zu gehen. Ne?
Und steigen wir da am besten gleich mal bei einem Thema noch ein bisschen tiefer ein. Du hast gerade gesagt, Proof of Concept soll am Ende eine Überprüfung sein und am Ende soll es eben zeigen, dass gewisse Ergebnisse erreicht werden. Jetzt wäre da mal die Frage, wie muss generell dieser Proof of Concept zusammengestellt werden? Gibt es da aus deiner Erfahrung immer genaue Kriterien, wo du sagst, okay, passt, das sind jetzt zum Beispiel 5 Kriterien, basierend auf diesen Kriterien, wenn die eben erfüllt worden sind, dann erreichen wir natürlich das Ziel, was wir im Vorfeld besprochen haben. Und wenn das Ziel erreicht ist, dann machen wir den und den Schritt danach.
Ja, also was ich mal so denke, ist, dass man einfach viele Schritte statt nicht nur sozusagen die Umsetzung eines Use Cases, einer Prozessautomatisierung, sollte im Fokus stehen, sondern noch andere Aspekte. Also packen wir mal kurz das Thema, okay, welchen Use Case nehmen wir überhaupt? Für mich ist immer wichtig, dass wir in so einem Initialprojekt, wenn wir es auch mit Kunden machen, aber auch Kunden es alleine machen, würde ich immer vorschlagen, nehmt euch mehrere Komponenten. Also erstes Thema wäre so ein bisschen strategische Aufhängung. Ja? Wo passt denn, nehmen wir jetzt mal eine Beispieltechnologie, RPA eigentlich aktuell bei uns rein? Das muss noch nicht bis ins Ende durchdefiniert sein. Wir wollen es ja auch durch ein Proof of Concept soll ja lean sein. Aber trotzdem finden wir, dass dort die ersten Diskussionen stattfinden sollten. Ja, dass da schon mal ein Fundament ist. Da sehen wir ein Einsatzgebiet für so Technologie XY, um Automatisierung in unserem Unternehmen weiterzugehen. Also erstmal erster Schritt, vielleicht so ein bisschen strategische Aufhängung, wo soll es eigentlich hingehen. Zweiter Schritt wäre, und das muss auch nicht komplett organisationsweit sein, aber zu sagen, wir nehmen uns mal einen kleinen Bereich und schauen wirklich mal mit Technologie XY, was könnten wir eigentlich automatisieren? Also, und was wäre der Mehrwert? Einfach da schon mal so einen wirklich einen kleinen Business Case zu bauen mit den Nutzenfaktoren, die wichtig sind, wenn es jetzt Zeitersparnisse sind, zum Beispiel Zeitersparnisse aufsummieren in einem Team, das kann auch erstmal 10 Personen sein, zu gucken, sehen wir in einem kleinen Mikrokosmos eigentlich genug Nutzen für diese Technologie? Ja, also wirklich so ein bisschen so eine kleine Analyse schon abfahren. Dann aus dieser Analyse ist ganz gut, kriegen wir vielleicht auch ein Abfallprodukt, nämlich dann vielleicht einen ganz guten Use Case, ja, dass ich auch sage, ich habe ein bisschen analysiert und habe dann so einen Use Case oder einen ersten Prozess, den ich automatisiere oder vielleicht auch gleich zwei zu sagen, es ist nicht nur eine Eintagesfliege, zu sagen, ich nehme dann zwei, die werden umgesetzt und habe dann sozusagen nachher auch eine Produktivsetzung, ja, und kann dann die Prozesse eigentlich auch nutzen, wenn ich mich entscheide, dass die Technologie auch weiterhin auszurollen. Und was da vielleicht ganz deutlich wird, zu sagen, ja, so ein bisschen schon auch ganzheitlicher so ein Proof of Concept zu sehen. Ja, also zu sagen, wenn ich das so strukturiere, sehe ich immer eine Komponente Strategie, Komponente Analyse und eine Komponente Umsetzung und Produktivsetzung.
Mhm. Und gehen wir davon aus, du hast vorher ein schönes Wort oder ein schönes Bild gezeichnet. Es ist das Feuer entfacht worden und ich sehe quasi, dass Ergebnisse vorhanden sind. Jetzt ist die Frage, wir möchten nicht, dass dieses Feuer gleich wieder erlischt. Wie kann man das noch größer machen? Sprich, was sind jetzt genau die Schritte nach diesem ersten Proof of Concept? Und was machen da eben die Unternehmen, die es schaffen, das Thema intern zu skalieren, anders?
Ja, ich glaube, da ist auch wieder das Vorangedachte, ja, sozusagen, was würde eigentlich danach passieren? Also wenn wir jetzt uns entscheiden, das Thema zu machen, ja, wer zum Beispiel ist derjenige oder diejenige, die das Thema auch weiter treibt? Ja? Wo kriegen wir überhaupt die Ressourcen her, also wer hilft uns, ja? Machen wir das mit internen Kräften, aber wer hat dann Zeit dafür, ja? Also dass das Thema auch nicht wieder an Geschwindigkeit verliert. Oder wenn ich eben sage, ich mache zum Beispiel ein Hybrid, also ich arbeite mit externen zusammen oder gebe recht viel extern, ich habe einfach schon auch das allokierte Budget dafür, ja? Also das zeigt auch wieder, habe ich mich ein bisschen vorbereitet und wir merken eben den Unterschied zwischen Unternehmen, die danach direkt durchskalieren oder beziehungsweise aufs Gaspedal drücken versus andere, ist einfach diese Vorpräparierung, dass man eben gesagt hat, wir wissen, was wir prüfen wollen, wenn das geprüft ist, dann gibt es ein gewisses Budget, was frei wird oder wir sagen, bestimmte Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen werden eben für das Thema freigestellt für ein weiteres halbes Jahr, um das Thema richtig erstmal aufzusetzen und ganz häufig eben auch gesagt, okay, was sind dann so langsam die ersten Strukturen, die wir etablieren wollen, in so einer Art Kompetenzzentrum oder Center of Excellence wird es ja auch häufig genannt, so ein welche zentrale Instanz treibt das Thema so ein bisschen weiter und hat da ein bisschen den Hut auf, sozusagen auch wieder bildlich gesprochen, dass das Thema auch nicht an Geschwindigkeit verliert.
Und steigen wir da am besten gleich ein. Thema, ja. Du hast jetzt eben angesprochen, Budget, Center of Excellence und so weiter. Definieren wir das nochmal gemeinsam. Wie müssen da die Rahmenbedingungen innerhalb eines Unternehmens konkret aussehen, um eben da die ersten oder die weiteren Schritte dann überhaupt machen zu können?
Ja, genau. Also die Frage ist ja erstmal, ich glaube, es gibt es auch häufig, brauchen wir überhaupt ein Center of Excellence? Ja oder nein? Das hört sich immer so ein großes Wort. Ich bin der Überzeugung, dass es eigentlich erstmal was braucht. Ich brauche irgendwie ein Operating Model, also einen operativen Rahmen, den ich definiert habe. So, von jetzt an, Ideen gehen den und den Weg. Wenn jetzt jemand eine Idee hat, eine Automatisierung umzusetzen, dann geht er an diesen Kontaktpunkt heran, dann findet eine dedizierte Analyse statt und dann wird eventuell priorisiert, welche Prozesse werden eigentlich umgesetzt oder gibt es bestimmte Prozesse zum Beispiel, die nicht mit dieser Technologie umgesetzt werden, sondern immer ein anderes Team fallen. Also die Rahmenvoraussetzungen sind dann eigentlich erstmal das Thema, wie soll das dann operativ später funktionieren? Ja, wird es, oder ist es auch erstmal nur ein Projekt, ja, oder ist es direkt schon eine normale Business Unit? Ja, das sind einfach viele Fragen. Also wie du schon sagst, da gibt es auch nicht so diese eine Lösung, sondern es kommt auch immer sehr auf die Unternehmung an. Ja, ich glaube, das ist auch immer ein wichtiges Thema zu sagen, vielleicht auch eine Folgefrage fast schon, wo hänge ich das denn eigentlich hin? Ja, ist ja immer, was viele Unternehmen uns fragen, auch wo setze ich denn dann den Rahmen? Und da müssen wir sagen, da gibt es nicht so die eine Antwort. Das kommt so drauf an. Also die Empfehlung ist immer, welche Abteilung heute hat vielleicht schon einen ganz guten Grundüberblick über Prozesse. Ja, es gibt einige Unternehmen, die leisten sich eine Prozessorganisation, die sozusagen so ein bisschen sowieso Continuous Improvement macht, ja, also kontinuierliche Verbesserung von Prozessen oder sowieso das Thema ein bisschen schaut, wo können wir Digitalisierung treiben. Dann ist natürlich vielleicht naheliegend zu sagen, macht es Sinn, dass sie das noch ihren Werkzeugkoffer erweitern, ja, zu sagen, ich habe jetzt nicht nur Lean-Methoden oder andere Prozessverbesserungsmethoden, ich habe jetzt auch noch einen Werkzeugkoffer an Technologien dabei und sozusagen es da einzubetten. Wir sehen andere Unternehmen, da ist die IT schon ziemlich agil und die sagen, hey, das ist kein Thema, neben unseren Kernsystemen, klar können wir auch noch innovative Digitalisierungs- oder Automatisierungstechnologien mitverantworten und sie werden auch sehr als Treiber im Unternehmen wahrgenommen, dann kann das super funktionieren, ja. Oder aber auch wirklich Kernfunktionen wie Finanzen oder ähnliches, die sagen, hey, wir haben die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die digital affin sind, sie wissen auch, dass vielleicht in ihrem Bereich sowieso recht viel automatisiert wird, macht sich Sinn, dass wir uns selber auch neue Kompetenzen schaffen und das Thema treiben. Deswegen, das ist leider nicht so pauschal zu beantworten, aber was das vielleicht zeigen soll, die Antwort ist, dass man, glaube ich, erstmal auf die Reise gehen sollte, zu gucken, wo passt es vielleicht auch ganz gut hin, auch nach einem Proof of Concept oder vielleicht auch im Rahmen eines Proof of Concepts. Wo sehen wir denn auch gute, motivierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die das Thema eigentlich Lust haben, weiterzutreiben und ganz gut passen auch vom eigenen Skillset.
Fassen wir das vielleicht nochmal ganz kurz zusammen. Ich habe jetzt entweder ein Team, welches sich einfach das Thema umhängt. Ich habe vielleicht eine Person, welche sich das Thema umhängt oder ich baue eben ein Center of Excellence auf. Jetzt wäre da die Frage, aus deiner Erfahrung unterschiedliche Unternehmen, wann erkennen oder an welchen Kriterien erkennt man, dass es jetzt besser wäre, das wirklich abzukapseln und ein eigenes Team, ein eigenes Center of Excellence aufzubauen?
Ja, ich glaube, man erkennt es immer daran, ich glaube, ab einer gewissen Größe, ja, also ab einer gewissen Kapazität, die vielleicht dann auch automatisiert worden ist, merkt man irgendwann, kommt es nicht mehr darüber hinaus, dass es vielleicht auch dedizierte Personen benötigt, ja, was es auch dann immer, wo es dann auch immer liegt oder was auch immer, welche Überschrift dieses Team trägt. Aber man merkt schon so, ich glaube so, wenn man an die kritische Masse 5 bis 10 automatisierte Prozesse kommt, ist es, glaube ich, schon an der Zeit zu überlegen, wie stellt man sich eigentlich auf und wer dediziert auch Zeit dann dahin. Also wir merken dann schon, es reicht dann nicht einfach mehr nebenbei zu laufen, weil dann haben wir nämlich einen großen Effekt. Wir haben kein zentrales Team mehr oder auch gibt es ja auch verschiedene Modelle. Ja, aber ich sag mal, ich habe keine Stelle mehr, wo auch gewisse Skalierungseffekte entstehen, ja, weil ich dann vielleicht nicht mehr das eine Team hat, was Wissen teilt, was vielleicht auch guckt, wo habe ich Themen schon mal in ähnlicher Art und Weise automatisiert und kann sie wiederverwenden. Einfach also so ein Kriterium ist irgendwann Größe und dann auch beschäftigt sein mit erstmal A, neue Automatisierung auf den Weg bringen, aber auch B, aktuelle Automatisierung natürlich weiterhin auch zu supporten oder irgendwie dieses zu verwalten oder zu warten, weil ich habe natürlich doch auch immer das Thema, vielleicht funktioniert was mal nicht, wer passt das an? Und dann merken wir das ab einer bestimmten Anzahl an Prozessen oder an bestimmten Größen an Prozessen, die auch automatisiert worden sind, da irgendwo das Nebengeschäft Automatisierung an seine Grenzen gerät und da dann auch so weiß, okay, es geht nichts mehr voran und nichts mehr zu und es wird vielleicht auch langsam gemeckert in den Fachbereichen. Hier, meine Automatisierung funktioniert nicht, keiner kümmert sich drum, wo man sich dann schon fragen sollte, ist es nicht an der Zeit, das Thema ein bisschen größer zu denken, ja, auch was so ein Center of Excellence angeht.
Und lass uns das vielleicht noch ein bisschen genauer definieren. Center of Excellence, welche Aufgaben gehören denn zu einem Center of Excellence? Was wird da genau alles abgedeckt?
Ja, also ich sehe so vier Kernbereiche, würde ich mal sagen. Der erste ist so ein bisschen einfach der zentrale Ansprechpartner für das Thema Automatisierung. Einfach zu wissen, ich kann da hingehen und kann irgendwo sagen, hier, ich habe eine Frage zu einem Thema, ich habe eine Idee für ein Thema, dass ich zumindest erstmal einen Anlaufpunkt habe. Das ist für mich großer Punkt Nummer eins. Mhm. Das zweite Thema ist so ein bisschen die Einheit, die verantwortlich ist für diesen Lebenszyklus von Automatisierung. Was meine ich damit? Die Themen Prozessidentifikation, eine Prozessdefinition, ein Automatisierungsdesign, Prozesse dann auch wirklich zu automatisieren, die Entwicklung und Live-Setzung sowie Support der Lösung. Das heißt nicht, dass das alles in diesem Center liegen muss, aber zumindest diejenigen, die definieren, werden dann nachher, welche Aufgabe übernimmt davon. Mhm. Dritter Punkt ist für mich so ein bisschen das als zentrale Governance und Standards, also auch zu sagen, okay, ja, wenn das Thema größer skaliert, ich habe bestimmte Standards, die ich einhalten möchte, damit Automatisierung stabil laufen oder dass wir unsere Sicherheitsstandards auch im Unternehmen einhalten. Und nichts zum Beispiel, gerade wenn ich auch dezentral entwickle, geht vielleicht ohne einen finalen Quality-Check oder so eine Qualitätssicherung durch. Das ist für mich eine Funktion, die dort absolut liegen muss oder eine Aufgabe ist. Und das vierte Thema, was nicht vergessen werden sollte, ist wirklich so ein zentraler Ort für Wissen, Wissensaufbau, Wissens auch sozusagen, Wissensausbreitung im Unternehmen und auch wirklich Begeisterung für das Thema schaffen. Ja, also einfach diese Themen sind für mich so die vier Kernthemen, die ich eigentlich oder auch wir als Robojo in so einem COE sehen, also in so einem Center of Excellence.
Gerade hast du das Wort Begeisterung schaffen erwähnt. Was ich aus vielen Gesprächen festgestellt habe, wenn man so verschiedene Unternehmen betrachtet, sieht man Unternehmen, die eben extrem schnell skalieren und andere, wo es vielleicht weitergeht, aber nicht schnell. Und der Unterschied liegt oft daran, dass die Person, die entweder der Chef des Center of Excellence ist oder einfach, die hat das Thema umgeschnallt, die ist extrem begeistert für dieses Thema, die brennt für das Thema und ich sage mal so, sie hat auch ein bisschen Eigenschaften eines Verkäufers oder vielleicht Marketing-Eigenschaften, um dieses Thema intern zu vermarkten, um wirklich präsent zu machen. Jetzt wäre damals spannend aus deiner Sicht, siehst du das ähnlich? Oder welche Fähigkeiten muss denn so eine Person mitbringen, um genau eben da intern schnell voranzukommen und alle wirklich gut abzuholen?
Ja, ich muss sagen, das hast du schon sehr gut zusammengefasst. Also ich würde das absolut so unterstreichen, weil ich glaube auch, das ist so der Nummer eins Punkt. Wir haben uns vor kurzem mal so ein bisschen angeguckt und über unsere Kundenlandschaft philosophiert und geguckt, was sind eigentlich so die drei Erfolgsfaktoren für Unternehmen, die super schnell skalieren und das auch irgendwie erfolgreich weitertreiben und nicht nur eine Technologie nutzen auch mehrere und nur auf Nummer eins, wie du schon gerade gesagt hast, ist häufig dieses Thema eine charismatische Führungskraft, der das Thema treibt und wo du sagst, was sind so die Eigenschaften, ist natürlich klar, brauche ich ein gutes Grundverständnis von dem Thema, ja, damit ich auch darüber reden kann, das sollte ganz klar sein, aber ich muss die Gesamtzusammenhänge verstehen und vielleicht auch irgendwie, was Gartner ja Hyper-Automation nennt, der vielleicht, wie spielt das alles zusammen, was ist APA, OCR, ich kann jetzt ganz viele Akronyme nennen, das schon zu verstehen, klar. Aber ich glaube, dieses Mitreißende, dieses Inspirierende, das Thema dann auch konzeptionell und strategisch stark anzugehen und zu sagen, hey, ich kann vielleicht auch mal vermitteln zwischen verschiedenen Themen, IT, zwischen IT in der Fachabteilung und irgendwie dann auch nochmal dem Management. Das sind, glaube ich, die Fähigkeiten, worauf es wirklich ankommt, wo wir merken, das ist so ein Schlüssel, den darf man nie unterschätzen, weil das sind dann die, die das Thema natürlich mit viel Inbrunst vorantreiben und das ist eigentlich kaum zu ersetzen. Also, wir können gerne noch auf die anderen Faktoren eingehen, aber das ist wirklich auch für uns war die Nummer eins, weil das ist irgendwie gefühlt, wirklich das Gaspedal Nummer eins, was wir auch bei Kunden sehen. Ja.
Und welche anderen Faktoren würde es noch geben?
Genau, also neben diesem charismatischen Treiber, Führungskraft, sind die anderen zwei noch erstens so ein bisschen so wirklich auch wir nennen es immer so Aufbau eines internen Amazons für Automatisierung. Was meine ich damit eigentlich? Also ein Center of Excellence klingt ja immer schon mal sehr spröde. Ja? Wir sehen Kunden, die zum Beispiel es neben dem, dass es ja charismatisch geführt ist, auch noch zu schauen, dass sie wirklich zu so einem One-Stop-Shop für Automatisierung werden. Also zu sagen, hey, wir überlegen uns eigentlich, was wollen wir dem Business anbieten? Und alles, was es sozusagen auch geben kann, von sehr detaillierten Analysen oder unterschiedliche Technologien oder ich möchte vielleicht auch mal einen Prozess mehr optimieren und dann erst automatisieren, dass wir viele Kunden sehen, die sich das dann so ein bisschen bauen und ja, kein Unternehmen der Welt kann das wahrscheinlich komplett irgendwie intern abbilden, aber dann auch so gut zusammenarbeiten mit Partnern zu sagen, was sind Themen, die wir selber anbieten, was sind Themen, die packen wir uns sozusagen hinten so als fertiges Angebot, also ein Offering irgendwie in unseren ins Hintertürchen, das wir dann auch immer ziehen können, aber wir sind eigentlich komplett der Ansprechpartner. Das heißt, was wir dann noch erzeugen, ist so ein Sogeffekt. Jeder geht sowieso dahin, ich muss mich um nichts kümmern und ich kriege meine Leistung, die ich möchte. Und im Endeffekt stellt dieses CoE sicher, dass selbst wenn man mit Partnern arbeitet, dass eben die Qualität hoch ist, dass es auch komplett 1:1 mit dem abgestimmt ist, was man eigentlich sozusagen selber intern möchte. Also das ist so der zweite Punkt, also sozusagen so ein internes Amazon kreieren. Und das dritte Punkt ist so ein bisschen das Thema, wenn all die ersten beiden Treiber vielleicht auch noch sind, ist es häufig so, dass wir Kunden sehen, die das Thema Automatisierung auch verankern in die Ziele von Bereichs- und Teamleitern, ja, wo wir wirklich sehen, es wird Bestandteil, dass jeder es einfach auch anwenden muss. Natürlich ist Zwang ja immer nicht vielleicht der beste Antreiber, kann sich aber trotzdem auch positiv gesehen werden. Ja, also das ist immer die Frage, wie man es dann auch auslebt. Aber wir sehen auch viele Kunden, die eben sagen, hey, das ist Bestandteil. Vielleicht gibt es bestimmte Effizienzziele, die dann auch Bereichsgruppenleiter bekommen und ein gewisser Bestandteil, ein gewisser Anteil wird dann sozusagen gesagt, das muss mit Automatisierung erzielt werden. Ja, und dann besteht natürlich gleichzeitig auch so ein bisschen, ja, die Notwendigkeit, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Da haben wir auch häufig gemerkt, dass, obwohl vielleicht Zwang der Treiber war initial, dass dann nachher die Begeisterung aber doch gekommen ist, zu sagen, ah, es macht ja doch Spaß, ah, es bringt mir selber doch einen Mehrwert, weil ich lerne auch ganz neue Themen im Bereich Digitalisierung.
Und knüpfen wir da vielleicht am besten an. Du hast gerade gesagt, dass das Thema in den Zielen verankert wird. Welche Ziele werden da konkret verfolgt oder kann man das noch ein bisschen genauer definieren? Wie sieht so ein Ziel aus?
Also ich sage mal, ganz Standardziel ist natürlich gewisse Effizienzziele. Ja? Also sei es jetzt eingesparte Stunden des Teams, manchmal werden die Stunden vielleicht auch noch dann gegenüber eines Stundensatzes multipliziert, dass ich dann sozusagen auch ein fiktives Euro-Einsparungsziel habe, ja? Wo ich dann sagen kann, okay, das habe ich erreicht. Je nachdem, in welchen Bereichen ich bin, wir sehen auch Themen wie Kundenzufriedenheit, also Net Promoter Score-Ziele, ja, wenn ich jetzt gerade im Kundenservice unterwegs bin, Kundenberatung oder ähnliches, wo ich sagen kann, hey, ich kann viel schneller Kunden vielleicht auch antworten, weil ich eine Automatisierung im Hintergrund habe oder ich arbeite mit Chatbots oder ich arbeite mit Voicebots, ja, solchen Themen, wo ich sagen kann, kann ich das noch in die Ziele vereinbaren? Das sehen wir. Natürlich gibt es generelle Unternehmen, die auch einen hohen Wert auf Mitarbeiterzufriedenheit legen, wo es auch, sag mal, regelmäßige Umfragen gibt. Das haben wir auch schon häufiger gesehen, dass gesagt wird, okay, dadurch, dass dann vielleicht auch irgendwelche Arbeitsspitzen oder ähnliches vermindert werden, gerade vielleicht auch viel im Finanzbereich, Monatsabschluss und ähnliches, dass man da auch sagt, hey, dediziert auch immer mal wieder Umfragen durchführt und sagt, wenn sich dieser Score erhöht und vielleicht nimmst du Automatisierung als ein Tool als solches. Also das sind für mich sinnvolle Ziele, die wir gesehen haben. Es gibt aber auch immer wieder, das muss ich auch sagen, auch Ziele, wo die ich auch immer wieder in Fragen stelle. Es gibt manchmal auch Ziele, die heißt, okay, ihr müsst jetzt 5 Automatisierungen live haben. Einfach nur so Anzahl an Robotern oder Anzahl an Automatisierungen zählen. Ich muss sagen, das finde ich immer subideal. Ja, man kann sich das vielleicht auch noch so als ein Teilziel nehmen. Die Frage ist aber dann auch wieder, komme wieder auf die Anfangsthematik zurück. Was ist eigentlich der Mehrwert, den ich generieren will? Ich will ja nicht nur Automatisierung der Automatisierungswillen wegen. Und das kommt manchmal ein bisschen zu kurz, wenn man nur sagt, ich will 5 Automatisierungen live bringen. Das ist ein bisschen wie, als würde ich ins Auto steigen und sagen, wo will ich hinfahren? Und ich sage, ich will 60 km/h fahren. Im Endeffekt geht es ja darum, ich will irgendwo hin. Ja. Und das ist ein bisschen, wo ich dann auch mal, wo wir dann mit Kunden immer ins Gespräch gehen und sagen, das würdet ihr ja auch nicht machen. Ihr sagt auch, ich fahre irgendwie nach München und nicht, ich fahre 60 km/h über die Autobahn. Also das ist dann immer so, was die Analogie, die wir versuchen da mit reinzubringen, weil es für uns irgendwie immer, ja, ein so ein Thema ist. Überlegt euch einfach, warum macht ihr es eigentlich? Ja, weil wenn ihr es nur einfach macht, weil es jetzt gerade irgendwie en vogue ist, würde ich es dann eher nicht machen.
Und das heißt, es gibt eben Ziele, die ganz klassisch in Return of Investment gemessen werden und auf der anderen Seite natürlich auch extrem wichtig, die qualitativen Ziele, sprich eben Mitarbeiterzufriedenheit, Kundenzufriedenheit. Und ich würde gerne noch einen Punkt wieder zurückspringen zum zweiten Kriterium. Und zwar hast du gesagt eben, dass das Center of Excellence zu einer Art Amazon-Shop intern wird. Jetzt wäre da mal spannend, weil wenn man so Amazon im Kopf hat, dann weiß man, okay, mit ein paar Klicks komme ich quasi zu meinem Produkt oder bekomme das Produkt geliefert. Wie sieht das denn intern aus? Bauen dann Unternehmen eine Plattform auf, wo Mitarbeiter mit diesem Center of Excellence kommunizieren können, wo sie ihre Ideen einbringen können? Wie sieht das konkret intern aus?
Genau, also ich sage mal auch wieder von bis, aber wenn wir jetzt mal wirklich von dem Extrembeispiel angehen, sehen wir wirklich Kunden und Unternehmen, die dann wirklich auf anfangen, sich sei es auf Intranet oder einer anderen Plattform oder sei es sich auch teilweise habe ich auch schon sehr, sehr ausgereifte Workflow-Systeme gesehen, wo ich eben dann wirklich auch mit so einem Center of Excellence in Kontakt treten kann. Sei es, ich habe eine Anfrage für eine Analyse, ich habe eine Prozessidee, also wirklich sehr dediziert, dann ich dann auch über bestimmte Fragebögen oder ähnliches sozusagen da schon mein Request einreichen kann und dann sozusagen ja, etwa direkt eine Antwort bekomme oder irgendwie sich jemand bei mir meldet, also dass ich dann das auch einfach so ein bisschen kanalisiere. Es geht natürlich auch darum, das ist dann eher so der Bestellvorgang, ja, aber auf der anderen Seite sehen wir dann aber auch, dass so ein bisschen gezeigt wird, was ist eigentlich möglich. Oder ich kann mir buchen, ich möchte mal eine Produktvorstellung haben. Ja. Wir haben auch viele Kunden dabei unterstützt, sozusagen so eine Art ja, Amazon aufzubauen, ja, wo es vielleicht die zentrale Gruppen-IT ist, mit vielen Tochterunternehmen zu sagen, hey, ihr könnt bei uns mal eine Demo buchen und dann zeigen wir euch einfach, was möglich ist, was man bei uns auch bestellen kann. Ja. Oder ich habe es eben auch eine Intranet-Seite, wo ich sehe, was kann ich eigentlich alles beziehen. Also wir sehen da ganz viel Transfer von dem B2C-Verhalten so ein bisschen zu einem internen B2C-Verhalten. Also was mögen eigentlich Mitarbeiter, was haben sie eigentlich für Erlebnisse privat und wie transferiere ich die eigentlich so ein bisschen ins Unternehmen? Und da sehen wir eigentlich sehr großen Erfolg auch bei vielen Unternehmen, dass das auch sehr gut wahrgenommen wird, zu sagen, ach, das ist ja spannend und kenne ich ja auch selber oder kann ich mal hier eine Idee eingeben, kriege ich auch irgendwie eine Antwort, gerade bei jüngeren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die vielleicht auch ja, schon fast gar nicht mehr so gerne und viel telefonieren, sondern eher schreiben. Also wir sehen da sehr viel, da wird sehr viel gemacht, auch wiederum da für die Kundenzufriedenheit der internen Kunden, um zu gucken, wie kann man das eigentlich gut aufbauen, dass da so eine gewisse auch Ease of Use entsteht, so eine einfache Nutzung, dass da sozusagen Wiederkäufer und viel Nachfrage generiert wird, auch im Unternehmen so eine Art Sogeffekt. Ja.
Das heißt, man kann im Prinzip so die Punkte, warum auch Amazon zum Beispiel so erfolgreich, unter anderem ein Punkt davon ist es, dass man es den Kunden so leicht wie möglich macht, an das passende Produkt zu kommen, kann man im Prinzip auch umlegen, dass Mitarbeiter intern so leicht wie möglich an Informationen kommen, dass sie eben wissen, okay, was können wir überhaupt automatisieren, wo kann ich mich melden, wie schnell wird es vielleicht umgesetzt, ist es ein potenzieller Case oder muss ich mich damit abfinden, dass es eben kein potenzieller Case ist?
Genau, so ist es. Also wirklich all das, ja, weil es ist, und das ist natürlich auch beliebig komplex. Wenn ich natürlich sehr regional tätig bin, dann ist es noch relativ einfach, ja, aber das geht ja so weit, wenn ich jetzt eine globale Organisation bin, dann möchte ich natürlich vielleicht auch in meinem internen Amazon auch attraktiv sein in unterschiedlichen Bereichen, ja, also wir haben zum Beispiel eine große Schweizer Versicherung, ja, wo es so weit ging, dass es dann darum ging, auch zu gucken, was sind denn dann für Preise, die eigentlich dann eine lokale Lösung kosten darf, ja, wo es dann wirklich so weit ging, dass wir so eine Art von Preisbenchmarking gemacht haben, zu sagen, okay, wenn jetzt jemand in Brasilien, nehmen wir jetzt mal eine APE-Lösung bestellt in einer kleinen Größe, was darf die denn eigentlich kosten? Und wie schafft es dann das zentrale Headquarter-Team in der Schweiz, das auch so anzubieten, um attraktiver zu sein, als vielleicht dann auch dort, dass dann dort wieder sich das lokal beschafft wird, was aber dann vielleicht nicht wieder im Interesse ist, zu sagen, es wird der globale Standard auch eingesetzt, ja, und das ist dann sehr, es kann beliebig komplex werden, aber wir sehen auch sehr großen Nutzen, ja, also wenn dann auch gesagt wird, hey, es gibt auch viel, was damit dann einherkommt, wie zum Beispiel auch ein zentrales Reporting, ja, wir sehen da viele Möglichkeiten und Facetten, wie das Unternehmen versuchen, dann auch möglichst attraktiv zu machen, lokal zu kaufen, statt dann wirklich immer extern regional zu kaufen. Das ist dann schon immer ganz spannend und wie gesagt, wie du schon sagst, das geht von einer einfachen Analyse hier, das ist ein guter Case und können wir den automatisieren, wirklich zu komplexen Leistungen und ganzen Projektanfragen an, wie ich möchte den Finanzen automatisieren, kann ich bei euch eigentlich alles einkaufen, von der kompletten Bedarfsanalyse bis zu, ich möchte nachher 10 Sachen umsetzen oder 10 Fälle umsetzen, 10 Use Cases umsetzen und danach auch ein Reporting haben. Geht das? Ja? Also wirklich von kompletten Programm bis hin zu einzelnen Use Case Bestellungen, wie du gesagt hast, ich habe eine Idee, das ist sozusagen die Parameter, können wir das automatisieren. Und was kostet es?
Und wir kommen jetzt auch schon ganz langsam zum Schluss. Jetzt wäre nochmal spannend, so als Abschlussfrage. Gibt es da noch ein paar weitere Kriterien, wo du sagst, die Punkte gibst du unseren Zuhörern mit oder die hast du eben wahrgenommen, die ein Center of Excellence beachten sollte oder umsetzen sollte, dass es wirklich da auf der richtigen Spur ist und im besten Fall erfolgreich wird?
Also ich glaube, ein großer Punkt und vielleicht das ist Nummer eins, vielleicht auch ein bisschen mal mutig sein, im Unternehmen auch andere Wege zu gehen. Wie ich schon gerade gesagt habe, dieses Amazon zu bauen, wie wir gerade gesagt haben, ist vielleicht jetzt nicht der normale Weg. Und da vielleicht auch versuchen, mal Dinge anders zu denken und auch mal innovativer Services intern anzubieten. Ich glaube, das ist vielleicht so der eine Punkt, den ich vielleicht heute da lassen möchte, zu sagen, wie kann ich eigentlich neben einem verstaubten, einfachen Center of Excellence mit Governance und Wissen, das hört sich so an, als hätte ich das schon vor 20 Jahren gemacht mit Prozessen, einfach zu sagen, wie kann ich es jetzt mit Technologie auch ein bisschen spannender machen oder auch Technologie nutzen, die ich nutze. Wie ich gesagt habe, wenn ich Workflow-Automatisierung anbiete, warum nutze ich das auch nicht als Frontend zum Kunden? Also wie kann ich meine eigenen Automatisierungen auch nutzen, um selber das zu nutzen, was ich auch verkaufe intern und was ich eigentlich groß machen möchte intern. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt.
Das war wieder eine Folge von The State of Process Automation. Schön, dass du wieder mit dabei warst und wenn du das ein oder andere Learning aus dieser Folge mitnehmen konntest, dann geh unbedingt sicher, dass du auch diesem Podcast folgst. Egal ob auf Apple, Spotify oder Google, so gehst du sicher, dass du auch zukünftig keine weitere Folge verpassen wirst. Und wir hören uns in der nächsten Folge von The State of Process Automation.